Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber ich weiß, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll. Das ist ein Satz, der geht zurück auf den deutschen Physiker Georg Christoph Lichtenberg. Und damit sind wir schon mittendrin in dem Thema, über das ich heute sprechen möchte, nämlich Veränderung. Und ganz konkret darüber, wie gesellschaftlich und wie wirtschaftliche Veränderungen eigentlich möglich sind in der heutigen Zeit. Und dazu habe ich einen Gast, der genau zu diesem Thema kürzlich ein Buch geschrieben hat und einfach anders über Transformation nachdenken möchte. Er ist Soziologe und er lehrt an der Universität in München. Er ist aber auch ein halbes Landeskind, will ich sagen, weil er einige Zeit in Tübingen verbracht hat. Herzlich willkommen, Professor Armin Nassei.
Hallo Herr Bayers, freut mich sehr.
Ja, Politik kann man auch als Management von Veränderungen verstehen, denn politische Entscheidungen, die führen entweder zu Veränderungen oder sie sind die Folge von Veränderungen, weil man auch Veränderungen zu reagieren hat im politischen System. Es ist also entscheidend, wie man mit solchen Veränderungen umgeht und wie man sie auch erfolgreich bewältigen kann. Und da möchte ich anfangs mal mit Ihnen klären, Herr Nassei, warum braucht's überhaupt Veränderungen? Warum ist es notwendig, dass eine Gesellschaft sich verändert?
Ja, vielleicht gibt es gar keine Notwendigkeit von Veränderung. Das müsste man wohl als erstes sagen, sondern Gesellschaften verändern sich permanent, ob wir wollen oder nicht. Worum es hier geht, ist ja geplante Veränderung. Das heißt, politische Entscheidungen, aber nicht nur politische Entscheidungen, wollen ja dafür sorgen, dass in der Zukunft die Dinge sich so entwickeln, wie man es mit der Entscheidung hervorbringen will. Und wir kennen das aus allen Entscheidungen, dass wir bisweilen zwar entscheiden können, aber die Folgen dieser Entscheidung nicht eindeutig kontrollieren können. Deshalb ist Veränderung, gewollte Veränderung zu einem bestimmten Ziel eine sehr komplexe Angelegenheit und damit beschäftigt sich die Soziologie. Es reicht ja nicht, einfach nur über die Entscheidungen zu reden. Transformationsdiskurse, die scheinen ja oftmals nur über die Entscheidung nachzudenken. Ich habe oft das Gefühl, dass es große Forderungen gibt und die Leute sind schon zufrieden, wenn ein Entscheider, zum Beispiel ein Finanzminister, dann zustimmt, genau so müssten wir eigentlich entscheiden. Entscheidend ist, um es in der Fußballersprache zu sagen, auf dem Platz, nämlich was passiert mit den Entscheidungen eigentlich, wenn sie gefällt sind und wenn sie sozusagen ja für andere gemacht worden sind. Also zum Beispiel für Unternehmen oder für andere ökonomische Akteure, aber eben nicht nur ökonomische Akteure, sondern auch andere in der Gesellschaft.
Da sprechen Sie ja schon einen wichtigen Punkt an, nämlich die unterschiedlichen Logiken, mit denen wir zu tun haben. Ein Politiker ist gewissen Logiken unterworfen. Er will, ich sag's mal ganz offen, wiedergewählt werden. Ein Unternehmer muss profitabel sein. Er muss Geld verdienen, damit er am Markt irgendwie überlebt. Und da sind wir bei einem Thema, mit dem Sie sich ja auch beschäftigen, nämlich der Komplexität von Systemen. Ich war ja mal bei Ihnen in Ihrem Büro und das stellt man sich so ein bisschen vor, wie es bei einem Soziologieprofessor aussieht, mit ganz vielen Unterlagen und Büchern. Und da hing an der Wand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Niklas Luhmann, einer der bekanntesten Systemtheoretiker wahrscheinlich. Und deswegen meine Frage, wie beeinflusst denn die Komplexität von Systemen die Veränderung, die Veränderungsbereitschaft, die Veränderungsmöglichkeiten?
Ja, das, was Sie gerade so lapidar gesagt haben, dass ein Politiker wiedergewählt werden möchte, dass jemand, der auf dem Markt sich bewegt, sich weiterhin auf dem Markt bewegen möchte, also profitabel oder zumindest nicht zu unprofitabel arbeiten muss. Aber das gilt ja auch für andere Akteure. Ja, ein Wissenschaftler muss wahrheitsfähige Sätze sagen können und die auch noch beweisen können. Und jemand, der in den Medien arbeitet, der muss irgendwie Sätze sagen, die Informationen beinhalten. Also das ist ja schon die halbe Miete. Das verstehen ja schon viele Leute nicht, dass die unterschiedlichen Systeme, in denen wir uns bewegen, jeweils unterschiedliche Erfolgskriterien haben. Also gerade Politik ist ja sehr interessant, dass auf der einen Seite Sachprobleme gelöst werden müssen, auf der anderen Seite muss man Loyalität für diese Entscheidungen dann bekommen und das bricht manchmal auch manche Sachprobleme, die man anders lösen würde, als wenn es dieses Publikum nicht gäbe und manche Unternehmen würden gerne bestimmte Dienstleistungen oder Produkte auf einen Markt bringen, stellen aber fest, dass es womöglich Schwierigkeiten gibt, damit auf dem Markt zu überleben und das dann entsprechend nicht hinbekommen. Und ich würde als Wissenschaftler auch gerne manche Dinge rauskriegen, für die es aber dann am Ende keine Evidenz gibt oder keine Daten gibt. Und diese Restriktionen, die muss man in der Gesellschaft ernst nehmen. So Transformationsdiskurse werden oft so geführt, als gäbe es diese Restriktionen nicht. Ne? Dann sagt man, die Politik muss mutiger werden oder die Politik muss endlich mal das tun und hierfür sorgen und dafür sorgen. Und die Unternehmen sollen endlich Produkte auf den Markt werfen, die nicht nur CO2-neutral sind, sondern auch CO2 fressen. Wir kennen all diese Diskussionen. Und das ist ja auch alles nicht falsch, aber das stößt eben auf diese restriktiven Bedingungen. Das sind natürlich unsympathische Sätze, die ich da sage. Ja, also es ist viel sympathischer zu sagen, es wäre toll, wenn der Finanzminister von Baden-Württemberg endlich dafür sorgen würde, dass 1, 2, 3 genau das stattfindet. Aber die Welt ist leider Gottes eine andere. Und wenn wir im Transformationsdiskurs diese Realitäten, also diese empirischen Realitäten nicht wahrnehmen, dann werden wir schon deshalb scheitern, weil man dann gar keine Ziele erreichen kann.
Ja, schön wäre es, wenn es bei 1, 2, 3 aufhören würde. Die Zettel und die Listen sind in der Regel länger. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich glaube, Veränderung hat auch unheimlich viel mit Geld zu tun. Aber lassen Sie uns doch mal einmal da einsteigen, was Sie gerade angesprochen haben. Sie haben dieses, und ich sage das bewusst in Anführungszeichen, schöne Wort der Transformation in den Mund genommen. Ich nehme das auch jeden Tag mehrmals in den Mund. Oft die sozial-ökologische Transformation. Und eigentlich ist es ja ein Wortungetüm, die meisten Leute verstehen es gar nicht und diejenigen, die damit was anfangen können, denen macht es wahrscheinlich eher Angst, als dass es sie motiviert. Aber brechen wir es doch mal runter. Die Ressourcen der Erde sind endlich, der Klimawandel schreitet voran, die Verteilungskämpfe auch um knappe Ressourcen, auch um Geld, wir haben es gerade angesprochen, die nehmen zu. Wir müssen weg von fossilen Rohstoffen, aber die waren ja gerade Treibstoff unserer wirtschaftlichen Entwicklung, auch Treibstoff des Kapitalismus und damit auch unseres Wohlstands. Und daraus erwächst ja ein enormer Druck zur Veränderung, was viele aber auch als Bedrohung, als Zumutung ansehen. Und ich stelle mir die Frage, was folgt eigentlich daraus und wie geht man damit als Bürger dieses Landes, aber auch als Politiker verantwortungsvoll um?
Ja, dieser Begriff der Transformation, der wird von vielen in der Tat als eine Drohgebärde geradezu wahrgenommen, weil man gewissermaßen damit suggeriert, es muss möglichst bald alles anders werden. Und dann gibt's auf dem Buchmarkt die entsprechenden Bücher dazu auch, es muss wirklich alles anders werden, eine andere Welt ist möglich und all das. Dagegen wende ich mich. Aber wenn man vielleicht mal guckt, wo der Begriff der Transformation herkommt, der stammt von Karl Polanyi, der hat vor ungefähr 80 Jahren versucht zu beschreiben, wie sich im England von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu seiner Zeit die Gesellschaft verändert hat. Und er hat das Transformation genannt, die große Transformation, und meinte damit nicht einen großen Plan, aus einem agrarischen Land ein kapitalistisches und eines mit Betriebskapitalismus, Nationalstaat, Demokratie und was es so alles gibt, neue Formen sozialer Ungleichheit zu entwerfen, sondern er hat eigentlich einen Prozess beschrieben, in dem sich die Bedingungen der Gesellschaft nicht von selbst, das ist natürlich Unsinn, da haben viele Leute etwas getan, aber sich grundlegend verändert haben. Und Transformation benutzen wir ja zurzeit sehr aktivisch. Ja, wir sagen, wir müssen jetzt die Gesellschaft transformieren. Und das ist natürlich bedrohlich schon insofern, als Menschen in Lebensformen leben, die vor allem von Kontinuitäten abhängig sind. Also wenn es eine besondere Leistung der westlichen Industriegesellschaft gab, dann ist es auf der einen Seite einen volatilen Kapitalismus zu haben, der sehr leistungsfähig ist, ja, der durchaus viel Wohlstand und ähnliche Dinge hervorgebracht hat, aber gleichzeitig auch eine Kontinuität von Lebensformen braucht durch institutionelle Bedingungen, durch die Bearbeitung sozialer Ungleichheiten, die berühmte soziale Frage, dadurch, dass man sowas wie Lebensläufe möglich gemacht hat, die irgendwie kalkulierbar sind. Das heißt, es kommt die Volatilität und das Kalkulierbare zusammen. Und das ist die eigentliche Herausforderung für eine Transformation. Und wenn wir jetzt sagen, die Zeit ist knapp, wir müssten eigentlich viel, viel schneller die Dinge machen, dann produziert das, und das erleben wir im politischen Raum in sehr vielen Ländern zurzeit, dann erleben wir natürlich einen Widerstand dagegen. Ich bin immer sehr genervt davon, wenn auch intellektuelle Kolleginnen und Kollegen aus den Universitäten hingehen und sagen, die Politik muss etwas machen. Die Politik besteht natürlich auch aus unterschiedlichen Akteuren. Das heißt, wenn ich einen Transformationskurs fahre, dann wird natürlich jemand, der auch gewählt werden möchte, den genau auf die Schippe nehmen und sagen, Leute, das ist bedrohlich, bleibt doch lieber bei Lebensformen, die wir schon kennen. Also das ist genau die Komplexität der Gesellschaft, aus der es auch keinen Ausweg gibt. Also wenn man hingehen würde, sowohl politisch als auch wissenschaftlich, übrigens als auch ökonomisch, und sagen würde, jetzt lass uns doch mal zu einfachen Lösungen zurückkommen, weil das Problem ist ja eigentlich eigentlich relativ einfach. Wir müssen unsere energetische Basis auf ein neues Fundament stellen. Das ist eigentlich nicht so schwer. Wenn ich mit Naturwissenschaftlern rede, dann sind die oftmals ziemlich perplex, dass diese Information in der Gesellschaft nicht einfach so umgesetzt wird. Aber dann stellt man fest, dass diese Gesellschaft sozusagen im Hinblick auf die Veränderung selbst etwas tut. Wir hatten es gerade schon bei den Entscheidungen. Die Entscheidung selbst ist noch trivial, also die ist nicht trivial, aber im Vergleich dazu, was aus den Entscheidungen eigentlich wird. Man erhöht die Steuern und erhofft sich davon einen bestimmten Effekt und hat oft auf Märkten muss auf Märkten sehen, dass es einen ganz anderen Effekt hat als den man sich so ausdenkt. Ja, also man kann naiv hingehen, sagen, wenn wir die Steuern erhöhen, kommt mehr Geld in die Kassen. Das stimmt, wie wir wissen, nicht immer. Ja, es stimmt übrigens auch das Gegenteil, nicht immer, dass wenn man die Steuern senkt, mehr Geld in die Kassen kommt, was ja bisweilen auch mal vorkommen kann. Und so sieht man, dass es gewissermaßen keine kausalen Eindeutigkeiten gibt. Die Menschen wollen aber kausale Eindeutigkeiten haben von den Eliten, sowohl von den ökonomischen als auch von den wissenschaftlichen als auch von den politischen.
Genau, da sind wir bei dem anderen Begriff, den ich gelernt habe. Ich glaube auch, das habe ich in Ihrem Buch gefunden, die Ambiguitätstoleranz, dass man umgehen lernen muss mit Dilemmata, mit Widersprüchen. Und Sie haben das sehr schön ja mal gesagt, wir sind dabei, den Motor, wir sind im Autoland Baden-Württemberg, da passt das Bild sehr gut, den Motor im laufenden Betrieb umzubauen. Man kann etwas nicht auf der grünen Wiese neu bauen und dort die unterschiedlichen Logiken physikalischer Art, politischer, wirtschaftlicher unter einen Hut zu bekommen. Das ist nicht ganz einfach. Und gleichzeitig denke ich schon zurück, wenn ich jetzt auch mal an das Industrieland Baden-Württemberg, was eine sehr erfolgreiche Geschichte, auch eine Wachstumsgeschichte in den letzten 150 Jahren seit der Erfindung des Automobils hingelegt hat. Man merkt, wenn man auch mit den vielen Hidden Champions hier bei uns im Land vom Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb spricht, da ist so viel Erfindergeist und Innovationslust und Lust auf Veränderung. Veränderung ist da positiv konnotiert und jeder weiß, wenn ich nicht mit den Weltmärkten gehe, dann bin ich irgendwann out of Business, um es mal neudeutsch zu formulieren. Und gleichzeitig merken wir natürlich auch aufgrund der Krisen um uns herum, auch der erschöpften Gesellschaft nach der Pandemie und dem schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass Veränderungen sehr schnell als Zumutung wahrgenommen werden. Und ich stelle mir die Frage, sind das vielleicht die neuen Pole, Veränderungsbereitschaft und die Ablehnung, in der wir uns bewegen? Ist das auch vielleicht eine neue politische Achse, die dort mit reinkommt und auch das politische System und die politischen Schubladen links, rechts ein bisschen durcheinander bringt? Wie schauen Sie da drauf als Soziologe?
Also Letzteres stimmt auf jeden Fall. Wir hatten ja mal gerade in der Bundesrepublik, das war ja eigentlich der Garant der Stabilität des politischen Systems der Bundesrepublik, dass wir zwei große Akteure hatten, eine Mitte-Rechts-, eine Mitte-Links-Partei, die nicht nur alles absorbiert haben, sondern auch die Form der Konflikte definiert haben. Das war eigentlich eine sehr kommode Form, bei der man relativ gut wusste, wo man sich einordnen konnte und wie die Art von Lösungen aussah. Aber interessant ist ja die Diagnose sozusagen einerseits Erfindergeist und Innovation, andererseits Angst vor Veränderung. Ich glaube gar nicht, dass das so neu ist. Das hat es eigentlich immer gegeben. Das ist ja das, was ich vorhin meinte mit dieser westlichen Industriegesellschaft, die wirklich mit Volatilität ökonomischer Natur und dann auch eben im Hinblick auf sehr starke Kreativität, nicht nur ökonomische, aber auch ökonomische Kreativität umgehen konnte und trotzdem den Menschen sowas wie eine kalkulierbare Lebenswelt anbieten konnte. Das ist im Moment nicht der Fall. Ich meine, man muss sich klar machen, dass wir in einer Phase sind nach der Pandemie, nach eben diesen Kriegserfahrungen, die wir haben, steigende Energiepreise, permanentes Reden darüber, dass nichts mehr so bleiben kann. Ich nenne das in dem Buch eine Visibilisierungserfahrung. Es wird auf einmal sichtbar, wie voraussetzungsreich das Selbstverständliche ist. Und das produziert in der Tat Sorgen, wenn nicht sogar manchmal Angst, was sich politisch auch niederschlägt. Also wenn man in der Pandemie gesehen hat, dass Wissenschaftler sich nach zwei Wochen korrigieren mussten oder dass Politiker öffentlich vorgeführt haben, dass sie unter Unsicherheitsbedingungen entscheiden, ist das eigentlich nichts Neues. Aber dass man das so sichtbar machen muss, das hat schon starke Verunsicherung hervorgebracht, dass wir wieder über Sicherheitsstrategien nachdenken müssen, dass wir darüber nachdenken müssen, dass Sicherheit militärisch teuer ist und übrigens auch industriepolitische Entscheidungen erfordert. An sowas sind wir eigentlich nicht mehr gewöhnt. Eine Generation, die dachte, dass sie also wenn ich jetzt an meine Generation denke, die so Anfang 60 sind, die eigentlich gedacht haben, dass vor 30 Jahren diese Dinge abgefrühstückt worden sind, das kehrt jetzt wieder. Das sind alles Bedingungen für Unsicherheit. Und das produziert natürlich eine neue Spannung und damit auch neue politische Akteure. Und populistische politische Akteure sind ja diejenigen, die diese Komplexitäten eigentlich leugnen wollen und sagen wollen, die eigentlichen Interessen des Volkes, die sind wir, die kennen wir. Ja, wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Die AfD ist im Osten Deutschlands erfolgreich, weil sie vor Ort als Kümmerer auftritt und im Westen erfolgreich. Sie ist ja nicht nur ein ostdeutsches Phänomen. Im Westen erfolgreich, weil die alles einsammeln können, was eigentlich nicht mehr in diese Erzählungen passt. Dass wir zwar nicht genau verstehen, was die Eliten tun, aber sie werden es schon richtig tun. Das war schon irgendwie lange eine Art von unausgesprochenem Konsens, das muss man sagen, ist weg. Und das ausgerechnet Akteure wie die Grünen, ja, die natürlich genau für diese Art von auch Sichtbarkeit stehen, weil sie zum Beispiel auf die Notwendigkeit einer ökologischen Transformation hinweisen, unter Druck geraten, ist ja eigentlich kein Wunder. Das liegt gar nicht an den Grünen selbst und es liegt also viel, viel weniger an den Entscheidungen selbst, als daran, dass das ein Symbol für die Dinge ist, dass sie sich in Zukunft tatsächlich verändern müssen. Und daraus ist schwer rauszukommen. Also das allein zu erklären, reicht noch nicht aus, um da rauszukommen.
Was sind denn aus Ihrer Sicht Beispiele, vielleicht vor allem auch erfolgreiche Beispiele für eine erfolgreiche Veränderung oder für das erfolgreiche Politikmanagement von Veränderungsprozessen? Wir alle erinnern uns natürlich ans letzte Jahr, an diese sehr aufgeheizte Diskussion um dieses Gebäudeenergiegesetz, was ja tatsächlich irgendwann mal kulturkampfartige Züge hatte. Und im Grunde ging es da ja eigentlich um deutsche Spitzentechnologie. Da merkt man auch, wenn man dann vielleicht überambitioniert ist, dass dann auch das Pendel sehr schnell zurückschlägt. Aber jetzt gucken wir doch mal nach vorne. Finden Sie positive Ansätze, vielleicht auch im Kleinen gerade, weil es ja die kleinen Schritte sind, die Veränderungen in der realpolitischen Welt dann auch umsetzen, an dem man einiges lernen kann, wie man es erfolgreich, wie man es gut macht.
Also das an diesem Beispiel eine aufgeheizte Debatte zu nennen, ist natürlich eine schöne Metapher. Aber jetzt, also ernsthaft gesagt, ich sag gleich mal Beispiele, aber ich würde auch am Beispiel des Heizungsgesetzes oder des Gebäudeenergiegesetzes sagen, dass es natürlich besser war als der Diskurs drumherum. Ja, also es ist ja keineswegs so, dass das so disruptiv gewesen wäre, wie es diskutiert worden ist. Disruptiv war der Diskurs dazu. Es waren ja doch sehr viele Sicherungen, Zeitperspektiven und Ähnliches eingesetzt. Und daran kann man ja sehr schön sehen, wie einfach es ist, selbst ein Gesetz, das ja keineswegs sagt, ab übermorgen müssen die Dinge alle ausgewechselt werden, so zu diskutieren. Das zeigt ja, wie schwierig es im Moment ist, offensiv auch Dinge zu ändern. Aber jetzt zu Beispielen. Also ich nehme mal ein Beispiel, das ich hier aus München kenne. Wenn ich daran denke, dass es junge Ingenieure sind, junge Software-Ingenieure sind und Energieingenieure sind, die zum Beispiel in der Lage sind, so etwas wie eine Kombination aus Speichertechnologie auf Wasserstoffbasis und einer Software, die Distribution von Strom am Markt orientiert und damit also, sagen wir mal, ökonomisch konkurrenzfähigen Strom zum Beispiel an große Unternehmen weitergeben, dann sind das ja wirklich kleine Innovationen, an denen man zeigen kann, dass die Kombination aus KI, Speichertechnologien, also klassischen Ingenieursgeschichten in kleinen Unternehmen tatsächlich ausprobiert werden, um tatsächlich Modelle hinzukriegen, mit denen man Dinge machen kann. Also in dem Buch sage ich das auch sehr deutlich. Man muss sich mal die Mühe machen, mal an die Orte zu gehen, an denen sich ja tatsächlich Veränderungen zeigen. Ich bin sehr aktiv in der Bayerischen Architektenkammer hier in München. Die Architekten haben sehr viel damit zu tun, weil der Bausektor gerade für die Klimafrage eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und es ist keineswegs so, dass die Mauern, also Mauern ist auch eine Metapher, die da nicht so richtig passt, dass die sozusagen das abwehren, sondern nach Lösungen suchen, die sowohl technisch als auch ästhetisch als auch ökonomisch funktionieren. Also ich würde ja sagen, die Gesellschaft ist ja voll von Leuten, die so etwas tun. Die politisch interessante Frage ist, wie bringt man sowas in die Fläche? Also wie kann man gewissermaßen, also in die Fläche meine ich jetzt nicht nur, dass man diese Lösungen breiter macht, das macht man ja sowieso, sondern auch als Diskussion zu sagen, dass es nicht die Alternative ist, wir machen entweder Klimaschutz oder keinen, sondern festzustellen, dass das, was ich ja stark mache, dass es immer nur in konkreten, relativ kleinen Schritten möglich ist, nachhaltige Veränderungen zu machen, in der Gesellschaft längst stattfindet.
Das ist übrigens auch mein Eindruck. Also da muss ich jetzt natürlich, Sie sehen mir das nach, Herr Professor Nassé, ein bisschen auch noch für The Land, fürs Land Baden-Württemberg, ein bisschen die Flagge hochhalten, auch weil wir uns immer gerne mit unserem östlichen Nachbarn, den Sie gerade erwähnt haben, ja messen. Aber Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, wenn man hier im Land unterwegs ist, wir haben 70 Universitäten und Hochschulen in der Fläche und viele etablierte Unternehmen, aber auch zunehmend diese Startup-Kultur, die ganz konkret an diesen Schnittstellenthemen von Gesellschaft zur Wirtschaft rumprobiert. Und da kommt ja auch stärker dieser Gedanke, den auch Sie, so habe ich Sie zumindest in Ihrem Buch auch verstanden, walten lassen von Trial and Error, ja, und Dinge auszuprobieren. Es geht mal einen Schritt nach vorne und wenn man nicht weiterkommt, geht man auch mal einen halben Schritt nach hinten. Und da komme ich zu dem Punkt, dem kann ich viel abgewinnen. Ich bin großer Anhänger des Philosophen Karl Popper und der Stückwerktechnologie, also die kleinen Schritte aufeinander zu gehen, die auch zueinander passen müssen. Und jetzt will ich Sie aber auch fragen, ob das eigentlich reicht. Reicht dieser Ansatz für diese gigantischen Herausforderungen, die wir vor uns haben? Und ich habe eine Rezension über Ihr Buch gelesen vom Journalisten Peter Unfried, der geschrieben hat, wer Veränderung will, der sollte nicht groß daherreden, also weniger Moralpredigt, weniger große Geste, sondern praktische Veränderungen im Kleinen, also Programm der kleinen Schritte. Und da kann man ja auch ein bisschen sagen, und vielleicht ist Professor Armin Nassee dann der Kronzeuge, kann man halt nichts machen. Die Leute sind halt so. Mehr geht halt nicht. Ist da auch nicht eine Gefahr, dass man sozusagen zum Kronzeugen der Verweigerungshaltung wird? Ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, aber wie denken Sie darüber nach?
Ja, natürlich, dass die Gefahr ist da. Ich will dazu zwei Dinge sagen. Das eine, Sie haben gefragt, ist das genug? Meine ganz klare Antwort ist nein. Aber das hilft ja nichts. Also wenn man sozusagen jetzt tatsächlich die mit starkem Druck die radikalen Veränderungen durchsetzen wollte, ganz unabhängig davon, wie das eigentlich operativ möglich sein soll, dann wird man viel Widerstand ernten. Man wird nicht wählbar sein. Man wird Loyalität verlieren. Man wird tatsächlich sozusagen nicht auf der Ebene der Ökologie, aber auf der Ebene sozusagen der politischen Arenen unter großen Druck geraten. Wir hatten gerade das Gebäudeenergiegesetz, das ja wirklich keine total radikale Veränderung des Abendlandes gewesen wäre, wo es schon gelungen ist, auch aus interessierten politischen Kreisen natürlich, das zu delegitimieren. Aber diese kleinen Schritte, das ist ein Risiko gewesen. Also als ich mich entschieden habe, das so zu nennen, wusste ich genau, dass die Leute sagen, der Nassee ist ein Bremser, ne? Der ist jetzt bayerischer Staatsbeamter und als Baden-Württembergischer wäre es auch nicht anders. Der lebt natürlich in der Kontinuität, dem kann nicht viel passieren, der kriegt eine gute Pension und kann alles weitermachen. Das heißt, der kennt Disruption überhaupt nicht. Also das ist ein soziologisches Argument. Das soziologische Argument lautet, dass wir nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen fast nie über Disruptionen hingekriegt haben. Das Beispiel, was ich immer bringe dazu, ist die Veränderung der Geschlechterverhältnisse und der Geschlechterrollen. Also die haben sich in den letzten anderthalb Generationen nicht durch disruptive Entscheidungen verändert. Die sind zum Teil mitgekommen, sondern durch evolutionäres Bewähren von mehr Augenhöhe zwischen Männern und Frauen. Es hat natürlich Entscheidungen gegeben, die übrigens meistens nach bestimmten Veränderungen dann erst möglich waren, die sich in der Gesellschaft etabliert haben. Es sind übrigens die konservativen Milieus, die sich viel stärker ändern mussten als die anderen Milieus, was diese Dinge angeht. Und daran kann man eigentlich sehr schön lernen, dass man eher evolutionär sich nachhaltig verändert als disruptiv. Das ist auch der Begriffsvorschlag, den ich in dem Buch mache. Kleine Schritte heißt nicht kleine Lösungen. Kleine Schritte heißt nicht Banalitäten oder Marginalitäten. Kleine Schritte ist ein Modus. Das ist der Modus, Dinge zu verändern. Man wird auch in einem Unternehmen, das zum Beispiel als Automobilunternehmen auch Technologieführer, etwa in Dieseltechnologie oder in anderen Verbrennertechnologien gewesen ist, nicht sagen können, dass man von jetzt auf gleich alles anders macht. Man hätte manches bisschen schneller machen können, auch in Automobilunternehmen, die in Baden-Württemberg liegen. Aber es ist sozusagen schon so, dass man selbst innerhalb einer Organisation zunächst Schritte gehen muss, um auszuprobieren, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Bei laufendem Motor, wir haben es gerade schon gehabt, man muss sozusagen seine Marktposition verändern, aber gleichzeitig auf dem Markt bleiben und da so erfolgreich sein, dass man diese Transformation auch durchführen kann. Das kostet leider Zeit. Also das sind die Zielkonflikte, aus denen man im Moment eigentlich nicht rauskommt. Und ich versuche das immer runterzubrechen auf kleinere Dinge. Also wenn man sich mal ein bisschen beschäftigt hat mit mit Paartherapien. Das ist soziologisch ein total interessantes Thema. Also ich gucke da als Soziologe, nicht als Psychologe drauf. Dann wird man feststellen, dass zunächst die Motivation da sein muss, überhaupt an dem eigenen gemeinsamen Leben was zu verändern. Und dann sind die Leute meistens enttäuscht, dass es länger dauert, bis sich neue Verhaltensweisen so evolutionär bewährt haben, dass sich an der Partnerschaft wirklich was verändert. Und dann ist es oftmals der schwierigste Punkt, über diese, wie soll man sagen, also diese Durststrecke zu kommen, in denen man zwar will, aber es noch nicht erreicht hat. Und das ist oft sozusagen die Sollbruchstelle, an der die Dinge dann scheitern. Sie scheitern selten am Anfang und selten am Ende eines solchen Prozesses, sondern währenddessen. Das kann man auf fast alle anderen Veränderungsprozesse übertragen. Das ist die Kunst von Politik, in dieser unglaublich volatilen Welt eine gewisse Kontinuität von Entscheidungsketten einzubauen und genug Vertrauen zu haben, das tatsächlich auch machen zu können. Das ist von meinem schwarzen Tisch hier sehr leicht zu sagen. Ich weiß, das ist operativ außerordentlich schwierig, aber wahrscheinlich geht es nicht ohne diese vertrauensbildende Maßnahme, dass die Leute ein Gefühl haben, da geht es in eine Richtung, mit der ich hinterher auch leben kann, die sich im Alltag tatsächlich bewähren kann. Das gilt für Mobilität, das gilt fürs Essen, das gilt für all diese Dinge. Wie oft müssen Grüne zurzeit in der Öffentlichkeit demonstrieren, dass sie auch eine normale Bratwurst essen? Das ist ja fast ein ästhetisches Symbol dafür, dass man, so schlimm ist es überhaupt nicht, im Hinblick sozusagen darauf, dass sich jetzt alles total verändert, während also befreundete Ministerpräsidenten aus ihrer Perspektive gesehen so tun, als sei das Essen von Bratwürsten bereits verboten. Der isst ja die Kleinen aus Nürnberg.
Also genau, die Leibspeisen von Ministerpräsidenten, da steigen wir nicht ein. Meiner isst gerne die Froschkutteln. Das sind so Innereien, die man in der Fastnetzzeit sich auftischen lässt. Und wir können auf jeden Fall mithalten. Es landet halt nicht immer alles gleich bei Social Media. Aber das ist nur eine Randbemerkung. Ich will nochmal drauf zurückkommen, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben diesen Begriff der Disruption genannt. Übrigens auch so ein sperriger Begriff. Und ich glaube, einer, der in gewissen Milieus, gerade in so Start-up-Milieus, extrem positiv belegt ist, aber ich glaube, für den Rest der Gesellschaft unheimlich viel Stress bedeutet. Und da bin ich wieder bei den kleinen Schritten. Und wenn ich das aufs Ökonomische übersetze, Sie haben gerade ja auch nochmal den Automobilstandort angesprochen, ist mir ein ziemlich guter Satz in Erinnerung geblieben des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Bosch, der gesagt hat, wir können Strukturwandel, was wir nicht können, sind Strukturbruch. Weil dann fällt ökonomisch etwas weg und im Grunde, ich sag's jetzt mal etwas salopp, gehen dir die Leute, egal ob deine Arbeitnehmer oder Betriebsräte oder die Kunden oder die Bürger eines Landes, von der Stange. Und ich glaube, das ist die politische Aufgabe. Natürlich braucht es immer auch die kleinen Schnellboote, die vielleicht disruptiv Grenzen austesten, aber der Tanker, wir als Gesellschaft, der ist, glaube ich, anderen physikalischen und politischen gesellschaftlichen Voraussetzungen ausgelegt. Und da kommen wir, Herr Professor Nassi, da müssen wir natürlich zumindest kurz mal drüber sprechen, über zum schönen Geld. Ja, ohne Geld geht nichts. Das weiß nicht nur der Finanzminister, das wissen Sie auch als Professor, der bei Drittmitteleinwerbung oder dergleichen auch schauen muss, wie er seine Forschungsvorhaben finanziert. Und ich stelle mir jetzt mit Blick auf Veränderung die Frage, was ist eigentlich die Rolle von Geld? Jetzt mal unabhängig, ob es jetzt öffentliches Geld vom Staat oder privates Geld ist, ist es der Treibstoff zur Veränderung, also dass wir marktwirtschaftliche Dynamiken freisetzen, indem wir zum Beispiel Anreize setzen, um Veränderungen überhaupt zu ermöglichen? Oder braucht man nicht Geld vielmehr dafür, um die Bereitschaft zur Veränderung in der Gesellschaft, ich sage es bewusst zugespitzt, sich zu erkaufen, damit Leute auch irgendwie mitmachen? In Finanz- oder in Haushälterlogiken übersetzt, kennen Sie den Streit, wollen wir Konsumausgaben oder wollen wir investieren? Das ist ja der klassische Streit. Und das eine ist eigentlich, Veränderung irgendwie erträglich zu machen, und das andere ist, Veränderung überhaupt zu ermöglichen. Wie schauen Sie da als Soziologe drauf? Welche Rolle spielt der Treibstoff und das Wundermittel Geld bei Veränderung?
Naja, Geld hat ja tatsächlich zwei Funktionen. Also Geld kann sehr stark kontinuieren, der kann Wert speichern und für die Zukunft sozusagen liegen gelassen werden und man kann es dann verwenden. Das ist ja eine sehr interessante, zeitlich gedehnte Struktur und man kann damit im Moment eine ganze Menge erreichen. Und diese beiden Dinge, die sind ja in den unterschiedlichen Strategien mit drin. Also wenn man zum Beispiel an staatliches Geld in Form von Subventionen denkt, dann ist es in der Tat so, dass wir vielleicht zu naiv sind, wenn wir nach wie vor solche Diskussionen führen, ob mehr oder oder weniger Staatstätigkeit besser oder schlechter ist, also sagen wir mal so ein eher Mitte-Links-Modell oder ein liberales Modell, das ja immer noch so diskutiert wird, anstatt die Frage zu stellen, sind Subventionen eigentlich konsumtiv oder tatsächlich Investitionen zum Beispiel in Infrastrukturen, die es erst dann privaten Akteuren erlauben, bestimmte Innovationen hinzukriegen. Also das heißt, das Geld hat da unterschiedliche Funktionen. Es ist ein Steuerungsmittel. Es ist aus politischer Perspektive gesehen wahrscheinlich das einzige Steuerungsmittel, das es gibt, nämlich durch Distribution und Redistribution bestimmte erwünschte Effekte erzielen zu wollen. Der Hinweis auf das Erkaufen von so Loyalität, ich meine, Kritiker des Sozialstaates würden ja immer sagen, ihr erkauft euch eigentlich die Loyalität dadurch, dass ihr immer mehr sozialpolitische Versprechen macht. Das ist natürlich eine Gemeinheit, sowas zu sagen, aber eine Gemeinheit, die durchaus manchmal auch nicht ganz falsch ist. Ja, also das ist in der Tat so, dass Wahlen auch gewonnen werden, indem man natürlich bestimmten Klientelen etwas gibt. Ich glaube, das Geld ist soziologisch gesehen deshalb so interessant, weil es so formbar ist und für ganz unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Ziele eingesetzt werden kann. Was mich an der Diskussion ums Geld oftmals sehr nervt, ist, dass die Menschen eigentlich zu kameralistisch denken und denken, dass es einen großen Haufen Geld gibt, den man dann nach Belieben verteilen kann, und sie nicht sehen, dass die Art des Verteilens sich auf die Größe des Kuchens auswirkt. Das ist sozusagen, dass es ja da eine Rückkopplung gibt, die im Hinblick auf Produktivität, im Hinblick auf Kreativität, im Hinblick auf Investitionsmöglichkeiten und so weiter, durchaus eine Rolle spielt. Also es ist schon, wäre schon interessant, vielleicht weniger emotional über das Geld in der Öffentlichkeit reden zu können. Sagen wir mal, für den geneigten, vor allem von öffentlichen Geldern lebenden, sagen wir mal, gut ausgebildeten, urbanen Akademiker ist Geld gleichzeitig das Schmiermittel, mit dem man eigentlich gut leben kann, aber auch der Punkt, an dem sich alles Negative beschreiben lässt. Ja, das hat ja immer eine negative Konnotation und auch übrigens eine naive Kapitalismuskritik, die so tut, als gäbe es eine Alternative, als eine Begriffsalternative. Was wäre eigentlich die Alternative, wenn man Kapitalismuskritik macht? Das Interessante ist, ob man mit Geld Leute befähigt, etwas zu tun oder sie daran hindert, etwas zu tun. Ich glaube, das wird für ein Finanzminister wahrscheinlich die entscheidende Frage sein. Wenn man nur konsumtiv ausgibt, ist das Geld weg und produziert natürlich viel mehr Ansprüche wieder. Das ist immer auch da. Wenn man es produktiv, wie immer investiv ausgibt, dann hofft man, dass daraus wiederum Rückkopplungseffekte entstehen. Das ist jetzt sehr theoretisch gesagt. Man müsste das an konkreten Fragen tatsächlich sich überlegen. Also wir sind alle gegen Straßenbau natürlich, ist ja logisch, aber manchmal ist Straßenbau eine investive Geschichte für bestimmte Regionen. Wir denken, dass man die Bahn dadurch richtig hinkriegt, dass man Manager auswechselt. Wahrscheinlich muss man mehr investieren, damit die Dinge nachhaltig funktionieren. Wir erleben das ja gerade bei bestimmten Strecken, die für sehr viel Geld und in einer viel zu langen Zeit jetzt saniert werden müssen. Das sind alles Dinge, die notwendig sind. Wenn ich das Gerede höre, dass man sagt, ab dem so und so vielten Tag arbeitest du für dich selbst, vorher nur für den Staat, dann ist das natürlich auch eine, sagen wir mal, aus liberaler Seite naive Kritik am Geld, weil man denkt, dass jeder Pfennig, den man dem Staat gibt, verlorenes Geld ist. Ohne die Infrastrukturen, die da wären, würde nichts funktionieren. Auch keine liberale Form von Wirtschaften.
Ja, und damit kein Missverständnis entsteht, etwa 70% der Regionen, auch in Baden-Württemberg, sind eher ländlich geprägt. Das Automobil ist immer noch da, das Fortbewegungsmittel der ersten Wahl. Und natürlich müssen wir da Brücken und Straßen sanieren. Insofern ist es ja oft eine Frage des und nicht des oder und einen auch in eine gute Balance zu bringen. Und da gibt's ja durchaus auch genau diese Ansätze, um auf meine Frage zurückzukommen, die ich gerade gestellt hatte, die das eine mit dem anderen verbinden. Wenn Sie zum Beispiel das Klimageld denken, was ja über CO2-Bepreisung, also ein marktwirtschaftliches Instrument, Geld generiert, um es dann auch wieder an die Bürgerin zurückzugeben, genau versucht, das auch ein Stück weit in Einklang zu bringen. Herr Nassi, lassen Sie mich zum Schluss noch auf einen Punkt kommen, vielleicht auch die entscheidende Frage, weil das ja auch das politische Dilemma ist. Und zwar nicht nur, wie wir unsere Politik erklären und kommunizieren, sondern das ist mehr als das, nämlich welche Haltung man politisch zur Veränderung persönlich auch entwickelt. Und ich will es mal ein bisschen zuspitzen, wenn ich so in die politische Diskussionslandschaft schaue. Da gibt es die zwei Pole, die zwei Narrative. Die einen, die sagen, du brauchst dich nicht ändern. Technologie Und wir mit unseren politischen Rahmenbedingungen werden einfach dafür sorgen, dass du dein Leben genauso weiterführen kannst. Und es gibt die andere, der andere Pol, der sehr stark auch in diese Krisen Narrative, Krisenhysterie und auch Untergangsstimmung nach dem Motto, du musst dich ändern, wir müssen uns ändern, sonst geht morgen die Welt unter. Und ich glaube, das eine ist, das erste ist nicht ehrlich und das zweite motiviert niemanden. Und die Frage ist, wie schaffen wir es im politischen Raum, eine positive Erzählung von Zukunft hinzubekommen, die trotzdem die Veränderungsnotwendigkeiten in der Gesellschaft nicht ausspart und ich sag's jetzt mal flapsig, den Menschen auch reinen Wein einschenkt, aber nicht durch Blutschweiß und Tränen reden, sondern sie zum Mitmachen motiviert. Wie kriegen wir das im politischen Raum hin? Weil ich habe immer noch die Überzeugung, dass in diesem Land zum Glück, anders als in den Vereinigten Staaten, 80% der Menschen rational, offen für wissenschaftliche Argumente sind, die Dilemmata verstehen, die erreichbar sind, um es mal so zu sagen, von objektiver, evidenzbasierter Politik. Und die Frage ist, was machen wir?
Ja, also eigentlich haben Sie ja in der Formulierung Ihrer Frage die Antwort schon gegeben. Ja, also beide Extreme funktionieren natürlich nicht. Zu behaupten, dass sich nichts ändert und wir stellen auf ein paar neue Technologien um, wird es nicht sein. Und die Untergangsszenarien natürlich erst recht nicht. Man muss auch immer mitbedenken, dass diese beiden Extreme auch jeweils eine performative Idee haben. Man will damit was erreichen. Ja, man will also entweder die Leute mit dem einen oder mit dem anderen für sich gewinnen. Realistischerweise bin ich vielleicht nicht ganz so optimistisch, wie Sie das sagen, dass die Leute für rationale Argumentationen so zugänglich sind. Das ist nämlich sehr abgestuft. Also abstrakt sind die Menschen für diese Argumente sehr, sehr, sehr zugänglich. Aber sobald es, sagen wir mal, in die eigene Lebenspraxis sich einmischt oder eindringt, sinkt womöglich da die Zustimmungsrate sehr stark. Also wir sind alle für Klimaschutz, aber doch nicht jetzt unbedingt gleich direkt hier vor meiner Haustür. Ich vereinfache jetzt auch ein bisschen. Aber das ist natürlich kein Gegenargument. Also ich würde wieder bei diesen Fragen der konkreten Schritte bleiben. Die Menschen werden loyal sein, wenn man sieht, dass Veränderungen auch was nützen. Also, dass sie sozusagen erstens im Alltag funktionieren und zweitens Versprechen einhalten. Also wir haben jetzt gar nicht über das ist jetzt auch nicht Ihr Arbeitsgebiet, aber oder nicht das unmittelbare Arbeitsgebiet, das größte Triggerthema ist zurzeit Migration. Ja, und das hängt sicher auch damit zusammen, dass Versprechungen gemacht werden, von denen man weiß, dass sie nicht eingehalten werden können. Wenn der Kanzler hingeht und sagt, wir werden im großen Stile abschieben, und damit sage ich nicht, dass ich dafür bin, im großen Stile abzuschieben, das ist eine ganz andere Diskussion. Und jeder weiß, dass das eigentlich in dieser Form nicht funktionieren wird und auch nicht das Problem im Ganzen lösen wird, dann entsteht natürlich ein Loyalitätsverlust. Und das muss man vermeiden. Man muss tatsächlich Ziele formulieren, die man auch erreichen kann und sie dann auch erreichen. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Vertrauen entsteht eigentlich dadurch, dass es sowas wie kalkulierbare Lebenswelten gibt. Nicht zu viel versprechen und nicht zu wenig versprechen. Das ist eigentlich in der Geschichte von Demokratien immer der Punkt gewesen, an dem die Dinge einigermaßen funktioniert haben. Dass da immer Risiken dabei sind, das ist gar keine Frage. Und dass sich die Leute daran gewöhnt haben, Eliten zu misstrauen, das wird man so leicht im Moment nicht wieder los. Das gilt übrigens nicht nur für politische Eliten, das gilt auch für wissenschaftliche Eliten zum Beispiel. Ne?
Das war Professor Armin Nasehi, der von uns möchte, dass wir anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken. Vielen Dank, Herr Nasehi.
Ich danke auch.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.